21.02.2005. Ich wollte mit euch heute über folgendes Thema sprechen, über die Wichtigkeit des geschriebenen Wortes, des Wort Gottes. Wir wissen, wie wichtig das ist, dass wir eine Grundlage haben auf dessen, was wir vertrauen. Wir brauchen etwas, wir brauchen eine Richtschnur für unser gesamtes Leben. Wie leben wir, wie führen wir unser Leben? Nach welchen Maßstäben führen wir unser Leben? Wir wissen, dass es so viele unterschiedliche Maßstäbe gibt, Menschen, die so unterschiedliche Maßstäbe festlegen. Jeder von seiner Theorie. Wir Menschen, wir werden einfach in unserem Leben beeinflusst durch die Geisteswelt, die um uns herum ist. Wir dürfen die Geisteswelt nicht unterschätzen. So wie unser Staat auch Gesetze gemacht hat, Regeln gemacht hat, nach denen wir Menschen leben sollen, damit es ein gutes gemeinsames Zusammenleben gibt, so hat Gott auch von Grund auf das Wort gegeben, sein Wort gegeben, damit wir eine Richtschnur haben, nach der wir unser Leben ausrichten können. Ärzte zum Beispiel, wenn wir mal Ärzte haben auch Regeln, nach denen sie uns irgendwo behandeln. Wenn wir mit irgendetwas kommen, mit einer Krankheit, dann sagen sie, ach, sie haben ihre Rückenschmerzen, beugen sie sich doch mal nieder, ich will mal gucken. Und dann haben sie ihre Vorstellung, das kommt davon, das kommt davon. Wir wissen sehr oft, dass Ärzte nicht in allem die geistlichen Prinzipien beurteilen und darum in manchen einfach daneben liegen. Einfach, weil sie das Wort Gottes nicht kennen oder auch gar nicht akzeptieren für ihr Leben und auch nicht für ihren Beruf akzeptieren. So gibt es auf jedem Gebiet Menschen, die von geistlichen Wesen, die in der Geisteswelt sind, beeinflusst werden. Der Vater der Lüge, der Teufel, belügt die Menschheit, um sie einfach zu verführen. Und soweit ihm das gelingt, wenn wir ihm glauben, gehen wir fehl. Wenn wir dem Wort Gottes glauben, das Jesus uns gegeben hat, werden wir ausgerichtet, kommen wir in die Wahrheit. Denn die Bibel selbst sagt es ja, dass Jesus Christus die Wahrheit gegeben hat. Und im Johannes Kapitel 1, wenn wir das mal gemeinsam aufschlagen, Johannes Kapitel 1, die Verse erstmal 1 bis 3 und dann danach nochmal 4 bis 5, erst 1 bis 3, dann lesen wir im zweiten 4 bis 5 und dann Vers 14, Vers 7 und 17.
Ich die ersten drei, ne?
Das mit den ersten drei. Also. Wir lesen immer so frei rund. Mhm.
Erst 1 bis 3 und dann 4 bis 5.
4 und 5.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist.
Amen. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Das ist ganz interessant. Das Wort war am Anfang schon. War am Anfang schon da. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir sehen, wenn das Wort Gott war, dann kann das Wort nicht nur ein toter Buchstabe gewesen sein, sondern es muss auch eine Person gewesen sein. Und wir wissen, hinter jedem Wort steht ja eine Person. Wenn ich euch heute was sage, stehe ich hinter dem Wort, was ich sage. Ja? Manche Menschen sagen, du kannst mich beim Wort nehmen. Ja? Sie wollen für wahrgenommen werden in dem, was sie sagen. Das will an sich jeder von uns. Aber hier, dieses Wort, da heißt es im Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Wenn wir mal einen kleinen Abstecher machen, ganz kurz, in 1. Mose 1, also gleich am Anfang, wo unsere Bibel beginnt. Also 1. Mose Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Der Friedrich ist
da. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht.
Amen. Wenn wir so einiges über das Wort Gottes reden, dann möchte ich euch auch immer wieder, wenn es die Möglichkeit gibt, darauf hinführen, dass wirklich im Urtext geschrieben steht. Und hier haben wir in den meisten Bibeln einen kleinen, ganz kleinen Fehler. Die Deutschen, nicht die Bibel ist falsch, sondern die Deutschen haben das nicht korrekt übersetzt. Die Engländer haben das korrekt übersetzt. Da heißt es in Vers 2, die Erde nicht war wüst und leer, sondern ward wüst und leer, muss das heißen, im Grundtext. Im Grundstück ward, das heißt, die Erde war nicht immer wüst und leer, sie ward, sie wurde wüst und leer. Warum das wüst und leer geworden ist, weil der Teufel ein Chaos angerichtet hat hier auf dieser Erde. Aber Gott hat es nicht in diesem Chaos gelassen, sondern Gott hat dann durch sein Wort wieder eine herrliche Erde aus diesem gemacht. Im Hebräischen heißt das Tohu Wabohu. Habt ihr vielleicht schon mal gehört?
Ja, das benutzt.
Und Tohu Wabohu heißt Chaos.
Ja.
Inhaltlos und leer. Ja, Gott hat nie Chaos geschaffen. Chaos kommt nicht von Gott. Chaos schaffen Geistesmächte, wenn wir Menschen ihnen glauben. Dann schaffen sie Chaos. Heute noch. Aber Gott hat es nicht so gelassen, das ist immer gut. Gott ist immer ein Gott, der wieder ins Gute verändern will. Zum Besten verändern will. Darum sagt Gott, macht Gott aus diesem Chaos wieder etwas Neues. Und er sprach, es werde Licht in diese Dunkelheit hinein. Es werde Licht. Erleben wir doch auch oft. Wir brauchen oft auch mal. Dann sind wir entmutigt. Dann sind wir verzweifelt. Dann haben wir keine Hoffnung. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und wenn Gott spricht, wo immer Gott spricht, kommt Licht. Und Licht ist Hoffnung. Wunderbar, ne? Wir haben einen wunderbaren Herrn. Also wir sehen, dass das Wort, wenn es richtig verstanden wird, und das müssen wir mitnehmen heute Abend, das ist sehr wichtig, wo das Wort Gottes richtig verstanden wird, führt es zur Hoffnung, führt es zum Besseren, führt es zur Heilung, führt es zur Genesung von uns Menschen, führt es zum Zusammenkommen. Das Wort Gottes macht niemals, dass wir Feinde werden. Als Beispiel. Das Wort Gottes will immer Harmonie. Aber nicht Harmonie über humanistische Wege, über, ach komm, vergessen wir alles, Harmonie über die Wahrheit. Gut, gehen wir wieder zurück. Johannes 1. Ich weiß nicht, ob wir, als die Menschen das erste Mal zum Mond hochgeflogen sind, da haben sie Aufnahmen gemacht von da oben und dann haben wir diese schönen Aufnahmen von dem sogenannten blauen Planeten. Mhm. Es gibt ja so herrliche Aufnahmen, wo der von da oben, soll ich sagen, fotografiert worden ist.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Da können wir sehen, wie schön Gott das gemacht hat. Was Gott aus diesem Tohuwabohu wieder gemacht hat, das kriegt nur Gott hin.
Aber lass ihn machen. Also ich habe doch noch mal eine Frage dazu.
Bitte.
Du sagtest also, es war, ja, die Erde ward, sie wurde wüst und leer. Aber war denn zu der Zeit der Teufel schon da?
Klar. In Hesekiel 28, kannst du dir aufschreiben, und Jesaja 14 spricht die Bibel, wie der Satan ein Chaos angerichtet hat. Er war vorher ein heller Lichtengel namens Luzifer.
Hesekiel 14, 28.
Nein, Hesekiel 28 und Jesaja 14.
Ja. Gut.
Da kann man nochmal nachlesen. Er war vorher ein heller Lichtengel und dann ist er aufgestanden, hat rebelliert gegen Gott. Und hat einen Teil der Schöpfung, der Engel, auf seine Seite gezogen.
Okay.
Und dann gab es ein Chaos.
Mhm.
Und da hat er versucht, später bei Eva weiterzumachen. Bei Adam und Eva, und hat ja auch gelingen gehabt. Deswegen haben wir auch die Probleme. Nur über diese Zeit, wie das abgelaufen ist damals, da schreibt die Bibel nichts drüber. Mhm. Es gibt da ganz, ganz wenig drüber und wir brauchen da auch nicht groß drüber, wir sollen da auch nicht drüber philosophieren, aber
genau.
Das, was wir an Schriften haben, das zeigt einfach diese Zeit, was geschehen ist von Anfang an der Schöpfung, dass Satan halt rebelliert hat, was er angerichtet hat mit seiner Rebellion, und dass Gott auf dieser Erde dann einen neuen Anfang gemacht hat, indem er erstmal die Erde wieder zurechtgebracht hat. Und als er sie zurechtgebracht hat, hat er die Menschen wieder reingesetzt, um einen neuen Anfang zu machen mit Adam und Eva. Aber Satan wollte auch das verhindern. Und zum Teil ist es ihm gelungen. Wenn Jesus nicht gewesen wäre, sitzen wir heute noch in diesem Dilemma. Vers 4 und 5. Also Johannes 1, Verse 4 und 5.
Ich dran?
Du bist dran.
In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen.
Amen. Um das nochmal im Zusammenhang zu sagen, es geht hier um das Wort. Immer noch um das Wort. Alles wurde durch dasselbe und auch nicht eins, das nicht durch sie geworden ist. Und in ihm, in diesem Wort, war das Leben. Das sehen wir. Als Gott sprach, es werde Licht, kam das Leben hinein und es ward Licht. Und dann sprach er ja weiter. Wenn du dann weiterliest, dann siehst du, wie er in die ganze Schöpfung rein, die ein Chaos geworden ist, wieder hinein sprach. Und durch das Hineinsprechen fing der Geist Gottes an, das, was Gott sprach, zu wirken. Es ist heute noch das gleiche Prinzip. Wir wissen, es gibt zweierlei Arten von Geister auf dieser Erde. Dämonische Geister und Gottesgeist. Wenn dämonische Geister Menschen gebrauchen, führt das zum Chaos, zur Zerstörung. Gebraucht der Geist Gottes Menschen, führt es genau zu dem, wie es hier geschrieben steht. Zum Licht, zur Herrlichkeit, zur Genesung, zur Freundschaft, zur Harmonie. Aber wo scheint das Licht hin? Das Licht scheint in die Finsternis hinein. Das meint Finsternis. Disharmonie, Streit, Uneinigkeit, ja, oder Sorge. Gibt es Sorgen? Oh ja, zu Genüge. Aber Gott hat Wege, da rauszukommen. Guckst du auf dich selbst und auf deine Möglichkeiten, bleibst du in deinen Sorgen. Guckst du auf die Möglichkeiten Gottes und auf seine Größe und auf das Wort, was geschrieben steht? Ja. Eines der stärksten Aussagen ist zum Beispiel, dass Gott mit uns im Bund ist, wie in einem Ehebund. Und dass Gott sagt, ich versorge dich, ich bin für alles zuständig für dich. Wenn wir das anfangen zu glauben und wir wissen, Glaube und Wort hat einen ganz wichtigen Zusammenhang. Wenn wir das glauben, und das Dritte, was noch dazu kommt, das will ich auch gleich sagen, ist der Geist, der lebendig macht. Der Mensch, der Jesus nicht hat, das heißt, der das Wort überhaupt ablehnt und Jesu Herrschaft ablehnt, hat den Geist Gottes nicht in sich selbst und darum wird das Wort, was geschrieben steht, was Gott gebrauchen will, auch für ihn nicht wichtig. Es wird gar nicht für ihn lebendig. Wenn der die Bibel liest, der hört nach einer Weile auf und sagt, ich stelle sie wieder in den Schrank.
Der
Buchstabe tötet. Ja, das ist für ihn einfach stinklangweilig. Aber wenn ein Mensch, das habt ihr ja alle erlebt, das erleben wir alle, wenn ein Mensch, wenn du glaubst, dass du aus dieser Schrift etwas für dich haben willst, etwas, was du brauchst, und du hast Hunger und Verlangen nach, Herr, rede zu mir, Herr, gebrauche das, dann beginnt es, dass die Schrift lebendig wird vor deinen Augen. Das heißt, gewisse Dinge bleiben für dich, sprechen dich nicht an, während andere Dinge, die werden in dem Augenblick wichtig. Da kriegst du diese sogenannten Aha-Erlebnisse. Ach so, ach, jetzt verstehe ich das. Und genau das ist das Wirken des Geistes. Der Geist Gottes macht lebendig, nicht alles, sondern Gott weiß genau, das brauchst du jetzt. Und genau das macht er dir lebendig. Und das ist das Wunderbare. Dass Gott das so präzise macht. Diese drei Dinge, nochmal betonen. Das Wort, der Glaube an das Wort und der Geist, der lebendig macht. Der das Wort lebendig macht. Da kommen wir noch zu. Jetzt lesen wir erstmal nochmal 1. Johannes 1, Vers 14 und 17.
Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Bist du noch gleich?
Ja, bitte.
Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Amen. Das ist doch ganz interessant. Das Wort wurde Fleisch. Wir haben vorhin gesagt, das Wort war Gott. Auch wieder nebenbei, so ein bisschen nebenbei. Es gibt Menschen, die glauben nicht, dass Jesus Gott ist, weil sie die Dreieinigkeit irgendwo leugnen. Oder weil sie sagen, der Vater war Gott, das ist eindeutig. Aber der Sohn ist nicht Gott, sondern nur Gottes Sohn. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas sagen das auch. Die sagen, Jesus ist Gottes Sohn, aber er ist nicht Gott. Aber hier steht oben, das Wort war Gott.
Ja? Es gibt auch Menschen, die sagen, dass es nicht nur Gott Vater ist, dass es auch Gott Mutter ist.
Das
gibt
es auch.
Ja.
Also hier in der Luther steht, und das Wort wurde Mensch.
Vater, ne? Mutter, ja.
Und das Wort wurde Mensch.
Ja.
Aber dann steht da jetzt ein Sternchen und das Wort ward Fleisch.
Ne? Ja. Also das Wort ward Fleisch, aber das Wort war Gott. Also Jesus Christus selbst, im Hebräerbrief steht das auch geschrieben. Ich will jetzt nicht auf den Jesus als, das, als Gott drauf eingehen, aber ich nur nebenbei einfach mal betonen. Und worin ist die Herrlichkeit, in der Jesus erschienen ist? Er war voller Gnade und Wahrheit. Und das ist hier drin geschrieben. Hier haben wir die Wahrheit. Und das ist das, wo Gott auch unser ganzes Leben im Grunde genommen verändern will. Wir Menschen, wir haben es relativ schwer, zwischen Wahrheit und Nichtwahrheit zu unterscheiden. Nur je mehr wir das Wort Gottes kennenlernen, je mehr werden wir auch bewahrt, wenn wir zum Beispiel Fernsehen sehen oder was. Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, bist du sehr in Gefahr, das, was sie dir sagen, nicht unterscheiden zu können, was ist denn Wahrheit in dem, was sie dir sagen, und was ist nicht Wahrheit in dem, was sie dir sagen. Du bist also in Gefahr, infiziert zu werden von Lüge. Denn glaubt ja nicht, dass das Fernsehen sich verbunden darin sieht, dir Wahrheit zu bringen. Jeder will seine Meinung rüberbringen. Wer Gott fürchtet, der fürchtet sich auch davor, seine Meinung rüberzubringen. Der stellt sich lediglich Gott als Kanal zur Verfügung und sagt, rede durch mich, gebrauche mich, sag, was du sagen willst. Ich bin nicht hierzu da, meine Meinung zu sagen, sondern was du dir vorstellst. Gott zu reden, das ist das Entscheidende. Aber er ist gekommen, und das ist seine Herrlichkeit, voller Gnade und voller Wahrheit. Das bringt wieder gute Frucht in unserem Leben. Wo Gnade und wo Wahrheit kommt, und diese beiden gehen oft einher, die kann man nicht auseinanderreißen. Gnade und Wahrheit kannst du nicht auseinanderreißen. Wenn du Wahrheit ohne Gnade bringst, dann zerstörst du. Ich kann dir die Wahrheit sagen. Ich kann dir die Wahrheit so um die Ohren hauen, und dann bist du danach so fix und alle danach. Die ist zerstörend. Wahrheit ohne Gnade ist zerstörend. Und Gnade ohne Wahrheit ist genauso entgegengesetzt. Das ist wie man so sagt, der hat Honig ins Maul geschmiert. Ja, dann sagst du, ach, du bist die liebste Schwester, es gibt keine bessere wie dich. Und dann, wenn du woanders bist, sagst du, oh. Ja, also.
Dann hat er geheuchelt.
Genau. Das ist Gnade und Wahrheit, muss man dann einhergehen.
Es gibt ja auch diesen Satz, Gnade vor Recht ergehen lassen.
Ja. Ja, das macht Gott oft. Wenn Gott jemand sagte mal, ich will Recht haben. Oh, überleg dir das gut, hat jemand gesagt. Wenn du Recht haben willst, kann es sein, dass du keine Gnade kriegst.
Das ist ein altes Wort in der Hand, das ist ja sonst gar nicht mehr so angebracht.
Ja.
Also ich habe gerade heute so in der Apothekerzeitschrift so einen kleinen Artikel gelesen noch. Über 50% der Leute wollen, also die sie befragt haben, sie haben etwa 10.000 Leute befragt, wollen die Wahrheit gar nicht hören.
Ja, weil. Steht in Johannes 3 geschrieben.
Ach so, das steht da sogar.
Steht da sogar geschrieben.
Ja. Das ist die Bibel gemeint jetzt, oder was?
Nein, nein, das bezog sich jetzt nicht auf die Bibel, aber sagen wir mal jetzt, wenn jemand sagt, weißt du was, du könntest also auch mal ein paar Kilo abnehmen, das wollen, das will man nicht unbedingt hören oder so. Also gut, ich kann das gut hören. Bernd sagt das ja auch manchmal, nein, nicht so. So sagst du das nicht, aber manchmal hast du schon so Sprüche losgelassen über die Dicken und dann habe ich immer gesagt, ich fühle mich nicht getroffen.
Ne, ich weiß, aber...
Ich
verurteile niemanden, der Übergewicht hat, weil ich weiß, Übergewicht hat ja seine Wurzel irgendwo auch immer. Ja? Ja. Wenn ich das verurteilen würde, dann würde ich keine Gnade an dem Punkt geben und dann würde ich selbst keine Gnade bekommen. Das ist ein geistliches Gesetz. Ich bin niemandes Richter, wobei ich nicht sagen würde, ich mache nicht mal einen Fehler oder so, ja. Aber ich bin niemandes Richter und ich habe überhaupt gar kein Recht, einen Menschen mit Übergewicht zu verurteilen, sondern ich kann höchstens in meinem Herzen ihm wünschen, dass Gott ihm hilft, abzunehmen. Weil wenn er zu viel hat, dann schädigt das ja doch irgendwelche Organe oder Knochen oder Gelenke oder so, ne?
Nein, das war jetzt also nur mal das mit dem Gewicht, das war da, oder dass man meinetwegen sagt, dieses Kleid, das steht ja nicht, das sind jetzt so ganz simple Beispiele, ne? Man kann das ja auch, könnte da sicher noch andere anführen, aber ehrlich gesagt, wenn das ohne Liebe gesagt wird, die Wahrheit ohne Liebe gesagt wird, dann kann die eben so verletzen auch, ne? Mhm. Nicht so, du sagst doch immer, also wenn Wahrheit, dann auch mit Liebe, ne?
Ja, ja. Genau. Was nicht bedeutet, dass Wahrheit nicht verletzen kann. Manches tut weh, wenn man die Wahrheit hört.
Gesundheit.
Wohlsein. Also ich weiß, mancher hat mir schon die Wahrheit gesagt, der hat manchmal ganz schön wehgetan.
Ja.
Aber wenn das wirklich Wahrheit war, mhm, und wenn er es auch in Liebe gesagt hat, kann es trotzdem manchmal wehtun. Mhm. Aber wenn du dann drüber nachdenkst, dann weißt du, er hat doch recht, ja, in dem, was er sagt. Und dann, aber in dem Augenblick, wo es gesagt wurde, hat es dann wehgetan. Ja, das tut man. Ja. Aber wenn schon ein Bruder, also eine Schwester sagt, das sage ich dir in Liebe, dann ahne ich schon. Das hat aber keine jetzt.
Oder vorher fragt, darf ich dir mal die Wahrheit sagen? Gibt's ja auch.
Aber nochmal, die Frucht, wenn das, was gesagt wird, von Jesus kommt, dann muss beides vorhanden sein, Gnade und Wahrheit. Denn Jesus Christus war voller Gnade und voller Wahrheit. Beides war nicht auszuschließen. Und nochmal Vers 17. Das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Als Jesus auf diese Erde kam, und ich habe das heute einfach mal aufgedrückt, ich habe 7 Seiten, wer es möchte, für den können wir es beim nächsten Mal kopieren. Jesus hat sich immer auf das Alte Testament berufen. Es gab ja das Neue Testament noch gar nicht zu seiner Zeit. Aber wann immer er die Menschen ausgerichtet hat, hat er gesagt, es steht geschrieben. Hat sich darauf bezogen, ja. Hier 7 Seiten der Schrift im Neuen Testament. Nicht nur Jesus, sondern auch die Jünger. Wisst ihr nicht, es steht geschrieben.
Mhm. Ganz, ganz kurz zur Wahrheit. Ich finde, man sollte sehr vorsichtig als Mensch mit dem Begriff Wahrheit umgehen. Ja. Und ich habe da immer meine Probleme mit gehabt. Ich habe gerade so einen Mitarbeiter gehabt, der sagte immer, ich sage immer die Wahrheit. Da habe ich Riesenprobleme mit gehabt. Und in der Schrift steht, die Wahrheit ist durch Christus geworden, ist das verständlich. Aber welcher Mensch weiß, was die Wahrheit ist? Ich finde, mit dem Wort muss man ganz, ganz vorsichtig umgehen. Weil es ein sehr hohes Wort ist. Wahrheit heißt, es ist ja die Erkenntnis.
Mhm. Aber es ist auch teilweise, Wahrheit meint ja auch, es ist auch ein Teil dessen, was du verstanden hast von dem. Wobei du, wenn du dich hinstellst als derjenige, der die Wahrheit verkörpert, dann wäre es ja falsch. Aber was ich gesagt habe vorhin, ist, dass man sich als Sprachrohr für Gott zur Verfügung stellt. Wenn ein Mensch hier kommt, der Jesus gar nicht kennt und er sagt, ich sage dir die Wahrheit, kann er gar nicht die Wahrheit sagen, weil er Jesus gar nicht kennt.
zuck da jedes Mal zusammen.
Bitte?
Ich zuck da jedes Mal zusammen.
Ja, das zeigt aber noch dein. Das zeigt noch.
Nein, nicht wenn du das sagst. Wenn mir jemand in der Gaststätte sagt und ich sage immer die Wahrheit, dann zuck.
Und sag es ihm doch. Sag es ihm doch. Du kannst gar nicht die Wahrheit sagen. Du musst erstmal zu Jesus kommen.
Das war noch bevor unser Leben über die Wahrheit gesagt hat, weil die Wahrheit kennt Gott nicht mehr. Ich zuck da jedes Mal zusammen. Aber ich stelle fest, dass einige diese Wahrheit in ihrem Sprachgebrauch haben. Und gar nicht wissen, was sie im Prinzip
ja.
Es ist ihre Meinung, die sie sagen, aber nicht die Wahrheit.
Ich will auf das zweite, auf die zweite Sache hinaus, die schlagen wir mal auf. Das ist an sich schon gesagt worden, aber wir wollen es auch nochmal in der Bibelstelle lesen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Die Verse, lesen wir mal die Verse 4 bis 6. Mhm. 2. Korinther 3, 2. Korinther, nicht der 1. Korinther, 2. Korinther 3, die Verse 4 bis 6.
Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.
Amen. Ja, aber genau das, was du vorhin gesagt hast. Ja. Zuallererst hat Paulus ja die Aussage gemacht, ich vertraue gar nicht auf mich selbst, sondern ich stelle mich Gott zur Verfügung. Und damit, wo er sich Gott zur Verfügung stellt, nimmt der Heilige Geist von diesem Menschen Gebrauch, Gottes Wort auszulegen, Gottes Wort weiterzugeben. Und genau da hat Gott Paulus zu gebraucht. Und dann sagt er ja, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wie geschieht so etwas? Wie kann der Buchstabe töten? Zum Beispiel, wenn ein Mensch eine Antwort hat, er hat irgendein Problem in seinem Leben und du antwortest auf das Problem mit deinem Verstand, dann tötest du. Weil du lässt nicht Gott durch dich antworten, sondern du meinst, ach so, der hat Rückenprobleme. Dann sagt man als Beispiel, jemand sagt, oh, ich habe Rückenprobleme. Ah, das hast du nicht vergeben. Ja, überhaupt. Und danach sagt er, nee, das war nicht der Fall. Ich bin nämlich mit meinem Rücken heute gegen das Geländer gerannt. Mhm. Er hat schon gehört, ach, Rücken hat mit Unbeugsamkeit zu tun, also hat er nicht vergeben. Also sage ich ihm das schon mal. Aber in diesem Fall war das nicht, sondern er ist mit seinem Rücken gegen das Geländer gerannt und jetzt hat er Rückenschmerzen, Rückenprobleme, ja? Anstatt dass er mit Gott in Verbindung geht in diesem Augenblick, hat er Rückenprobleme. Was ist das Problem bei ihm? Und deswegen antwortet er aus seinem Verstand und er kann dann in diesem Fall töten. Töten meint, er redet aus sich selbst, er redet nichts, was lebendig macht. Ich habe schon erlebt, dass manche Menschen da sehr verletzt sind auf diesem Gebiet. Weil andere Menschen sofort mit dem das Wort Gottes genommen haben und sie damit geschlagen haben. Andere mit dem Wort Gottes geschlagen haben einfach. Wir haben kein Recht, andere mit dem Wort Gottes zu schlagen. Wir sollen auferbauen. Das soll gute Frucht bringen. Nochmal, als Jesus Christus das Wort Gottes erschienen ist, ist es voller Gnade und voller Wahrheit erschienen. Das heißt, die Wahrheit kann zwar sehr ernüchternd sein, aber wenn Gnade drin ist, schafft die Gnade immer einen Ausweg, wie ich da rauskomme aus dem Problem. Und das ist das Schöne. Wenn ich den Menschen stehen lasse und sage, so und so ist es, und dann mache ich Schluss, anstatt dass ich sage, aber durch Jesus, der hilft dir raus. Jesus, durch Jesus kommst du da wieder raus. Dann sehe ich wieder Hoffnung. Und das ist genau, es gehört beides zusammen. Die Gnade, Paulus hat es mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, dass die Gnade das Salz ist, durch das er würzt. Wir wissen, eine Suppe ohne Salz macht das Ganze fade. Ja. Salz gibt dem Gewissen eine Suppe, aber ich kann das nicht sagen, nur dann schütte ich noch mehr Salz rein. Dann tue ich doch richtig Salz rein. Dann kann es auch sein, dass es wieder versalzen ist. Das heißt also, zu viel Gnade? Ich brauche genau die Portion Gnade, die Gott dafür gedacht hat, so wie ich die Portion Salz brauche auch, die in die Suppe rein muss.
Ja, man könnte ja das vielleicht so unterscheiden, dass, also jetzt mein Rückenschmerzen, sowohl physische als auch psychische Ursachen haben können. Und diese psychischen Ursachen wären in dem Falle also Unbeugsamkeit. Ne?
Das wäre eine Möglichkeit.
Also ich denke mal, wenn solche Probleme eine psychische Ursache haben, dann dann braucht er Gnade.
Ja, dann sollte man vielleicht mal sagen, hast du Dinge getan mit deinem Rücken, die nicht so gut waren? Dann sagt er vielleicht, oh, ich habe heute so ein schweres Eisenstück hochgehoben, ich glaube, da habe ich mich verhoben.
Ja, gut.
Ja, ach so.
Ja, das ist dann
hier. Dann lass uns doch dafür beten für die ganze Sache. Oder er sagt, oh, heute bin ich dem Karl begegnet. Und der Karl, der ist mir so komisch gekommen. Oh, ich bin so voller Bitterkeit und Groll weggegangen. Ja, ich hätte gegen den Tisch treten können für Ärger. Da solltest du doch dem Karl vergeben.
Genau, das.
Ja, also, dass du erstmal zuhörst. Einfach nur mal zuhörst. Und demjenigen ein Segen sein willst. Dann sind wir voller Gnade und voller Wahl. Gehen wir mal ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, finden wir, wie Jesus selbst diese Prüfung erstmal als Vorläufer von uns auch hindurchgehen musste durch die Versuchung. Lesen wir die Verse 1 bis 4. Matthäus 4, 1 bis 4.
Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden.
Dieses versucht zu werden meint geprüft zu werden.
Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich.
Kann man verstehen, ne?
Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist.
Danke, danke. Wir machen sofort weiter. Wann kommt der Versucher? 40 Tage nichts gegessen. Dann geht der Hunger los. Der Teufel kann 40 Tage warten, könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Und manchmal sagen die Menschen, der hat keine Geduld. Wenn er dich verführen will, hat er Geduld. Er wartet auch deine schwachen Momente. Der wartet, bis du mit den Nerven runter bist. Der wartet genau den schwachen Moment ab, den er braucht. Meinetwegen, du hast dich geärgert über jemanden, dann schickt dir denn noch jemand über den Weg, an dem du dich auch noch ärgerst.
Ja.
Und dann nimmt es noch einen dritten über den Weg, an dem du dich auch noch ärgerst. Und dann greift er dich an. Es ist immer das gleiche Prinzip, was er macht. Er bringt dich runter, weil er hat nur eins im Sinn, er wartet auf den schwächsten Moment, weil er dich zerstören will. Machen wir weiter jetzt?
Ja.
Und der Versucher trat zu.
Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.
Amen. Hier haben wir das: Jesus, der Teufel sagt ihm etwas, und der Versucher trat zu ihm herein, Vers 3, und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Hätte er das tun können? Das wäre kein Problem für ihn gewesen. Bevor ich hier das beantworte, möchte ich nochmal von euch einen Vers lesen. Lassen, und zwar die Verse 5 und 6 hier, Barbara.
Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seine Engel über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt.
Was gebraucht der Teufel hier?
Das Wort. Das Wort Gottes. Der kommt mit dem Wort Gottes.
Das ist eines der schlimmsten Verführungen. Und die Menschen können das auch. Die können mit dem Wort kommen. Da kann ein Bruder, eine Schwester mit dem Wort kommen. Die können sagen, es steht geschrieben. Vers 7. Was macht Jesus darauf, Herr Mischer? Sagt Jesus, du hast recht, ich tue das mal. Ich hüpf mal runter von hier oben.
Jesus entgegnete ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht herausfordern.
Genau. Das heißt, Jesus antwortet ihm mit einem anderen Wort. Und wo liegt der Unterschied? Jetzt gehe ich mit euch in die griechischen Bedeutungen hinein, weil das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben gewesen. Da heißt es in Vers 4, ich will das nochmal lesen, er aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, jetzt geht es ums Essen. Mhm. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem, hier steht Wort, und jetzt gehe ich ins Griechische, hier steht das Wort Rema im Griechischen. Von jedem Rema, das durch den Mund Gottes ausgeht. So wie es im Deutschen auch für manche Begriffe mehrere Sprachgebräuche gibt. Zum Beispiel das Wort Liebe. Wenn ich sage, ich liebe dich, dann kann ich damit die Gottesliebe meinen. Ich liebe dich mit der Liebe Gottes. Ich kann das auch meinen mit der Freundesliebe. Und ich kann jetzt auch meinen, ich begehre meine eigene Frau, ja? Nehmen wir mal meine eigene Frau. Ich kann auch sagen, ich begehre dich intim, für die intimen Bereiche. Es sind dreimal, wird dasselbe Wort Liebe gebraucht im Deutschen, obwohl es drei unterschiedliche Bedeutungen hat. Und so gibt es auch hier für das Wort, dieses Wort, gibt es zwei Bedeutungen im Griechischen. Einmal das Wort Rema und einmal das Wort Logos. Das Logos ist jeder Buchstabe, der hier geschrieben steht. Jede Seite, jedes Wort, was du hier siehst, ist Logos. Aber in dem Augenblick, wo der Heilige Geist dir das Wort lebendig macht, da wird es zum Rema. Also was ganz speziell für deine Not, die du jetzt hast, für deine Frage, die beantwortet werden soll, wo du eine Antwort dafür brauchst, da macht der Heilige Geist dieses Wort dir zu einem Rema. Und dann kriegst du dieses, ja, so muss ich das machen. Jetzt verstehe ich das. Und dann wird es zum Rema. Und das müssen wir verstehen. Manche Menschen, die sagen, du musst jeden Tag 5 Seiten im Wort lesen, damit du genährt wirst durch das Wort. Das ist Quatsch. Das meint die Bibel gar nicht. Es nährt dich nicht das Logos. Es lehrt dich nur das Rema. Weil das Rema schafft in dir, oh, was ich heute wieder gelesen habe, oh, das war wirklich stark. Das hat dich gesegnet.
Ist das Rema denn schon die Vision?
Das, was Gott speziell für dein Leben hineinspricht. Nehmen wir mal an, du hast irgendeine Frage zu Gott. Ja, wie soll es weitergehen mit uns? Wir sind dir nach Mähne gezogen, wie soll es denn weitergehen? Was hast du denn gedacht, Herr Jesus? Wir müssen das von dir wissen. Und dann liest du, meinetwegen, liest 5 Seiten im Matthäus und morgen liest du 3 Seiten im Johannes und übermorgen liest du 2 Sätze nur im Kolosserbrief. Aber das ist es, jetzt weiß ich, was Gott will. Ja? Und die Antwort, die du dann bekommst, das ist das Rema.
Also da kann ich ja vielleicht ein Beispiel sagen, das habe ich ja in einem anderen Kreis vor 2 Jahren schon mal erzählt. Also mein Bruder, einer meiner Brüder, der ist von Burgdorf nach Boltenhagen gezogen und brauchte Geld und rief mich an und sagte, du bist die Einzige, die mir helfen kann. So, auf jeden Fall so habe ich ihm für einige 1.000 Euro seinen Bausparvertrag abgekauft. Aber ich hatte das in so einem Investmentfonds angelegt, ich musste das alles auflösen. Ich habe mich praktisch von meinem ganzen Vermögen, sagen wir mal, sozusagen getrennt. Ne? So. Und Und dann habe ich mir auch immer überlegt, Mensch, wenn jetzt was mit eurem Haus ist, wenn die Heizung kaputt geht, was am Auto ist und so, und ihr selbst das Geld braucht und so, wie so. Und dann habe ich hier in der Konkordanz, während der Konkordanz geblättert und bin dann auf das Wort gestoßen, wenn dein Bruder dich um etwas bittet, dann oder um Geld bittet oder so, dann gibt es eben so. Und als ich das gelesen hatte, da war Ruhe. Da war ich wirklich in absoluter Ruhe. Ich habe mir keine Gedanken mehr gemacht, was vielleicht sein würde, wenn wir also eine größere Summe brauchten oder so. Es war Ruhe. Ja, war schön. War richtig herrlich. Das hat mich nicht mehr beschäftigt. Das war wirklich toll.
Ja. Wir müssen immer die Führung durch das Wort suchen. Wir müssen suchen, Herr, was willst du mir sagen? Wie soll ich handeln? Gott hätte auch sagen können, hier, das will ich nicht. Dann kann er uns auch zu einer Bibelstelle hinführen, wo die Bibel eindeutig sagt, widerstehe ihm. Oder in dem Augenblick weißt du, widerstehe ihm. Ach so, ich soll ihm nichts geben. Ja? Gott kann es so. Ja, er hätte ganz anders widerlesen können. Und diese Worte, widerstehe ihm, da bringt Gott dann plötzlich diesen Zusammenhang zum Bruder zusammen, wodurch er dann auch sagen kann, gib's ihm nicht.
Naja.
Ich habe diese Fehler zur Genüge am Anfang meines Glaubenslebens gemacht. Ich habe die Bibel wortwörtlich genommen. Da sind Leute zu mir gekommen, da war ich noch Architekt, da sind die Leute gekommen und haben gesagt, ich brauchte mal das Geld, ich stehe kurz vorm Konkurs und können Sie mir das nicht geben? Und die wussten Bibelsprüche. Die wussten Bibelsprüche. Wenn einer eine Meile geht, geht zwei mit ihm. Wenn dein Bruder dich bittet, gib ihm.
Ja. Ich habe da so ein interessantes Buch, das kann ich dir mal mitgeben. Auf Sand gebaut, Fragezeichen. Und das, dass man also auch als Nichtgläubiger, dass man ganz oft Bibelzitate gebraucht.
Ja, wie der Teufel macht das selbst. Der Teufel gebraucht ein Bibelzitat und kommt mit dem Wort, hier in Matthäus 4. Es steht geschrieben, sagt er. Psalm 91 hat er Jesus.
Ja, wir haben bestimmt.
Aber Jesus wusste in dem Augenblick, wo der Teufel das sagt, nicht weil der Teufel es sagt, sondern er wusste, dass das nicht im Geiste Gottes gesprochen war. Es war kein Rema. Und weil es kein Rema war, hat er gesagt, es steht auch das geschrieben. Und das kann passieren. Da können Menschen kommen, die können sogar mit dem Wort Gottes kommen. Wie hieß er gerade? Im Zweiten Weltkrieg, dieser Pastor, der wurde im Zweiten Weltkrieg dann auch umgerichtet. Bonhoeffer, genau. Sie verfolgen.
Dankeschön.
Der Mann in diesem, ich weiß nicht, ob er den Film gesehen hat, das Video gesehen hat von Bonhoeffer. Das gibt es noch nicht so lange, ein paar Jahre erst. Da sagt dieser SS-Mann zu ihm, Herr Bonhoeffer, Sie kennen doch das Wort. Und Ihre Bibel sagt doch im Römerbrief, seid der Obrigkeit untertan. Wie konnten Sie so etwas tun, was Sie tun? Er hatte ja Dinge getan, die er nicht tun durfte. Wie konnten Sie das tun? Sie sind doch der Obrigkeit gar nicht untertan in dem, was Sie gemacht haben. Und Bonhoeffer hat dann im Psalm gesagt, Psalm 50, dass der Gesetzlose ihn überhaupt gar nicht auf das Wort hinzuweisen hat. Also Bonhoeffer hat auch mit dem Wort widerstanden, diesen SS-Mann, den das Wort an sich gar nicht interessierte. Der hatte gar keine wirkliche Interesse am Wort Gottes. Er wollte Bonhoeffer einfach nur mit dem Wort in die Enge bringen. Und Bonhoeffer sagte, Psalm 15, was hast du als gesetzloses Wort Gottes daher zu sagen? Gott erlaubt das gar nicht. Also Bonhoeffer hat genauso widerstanden, wie Jesus hier widerstanden hat und hat diesen SS-Mann damit zur Ruhe gebracht. Wir müssen nicht schweigen, wir müssen einfach in dem Augenblick, wo die Menschen auch mit dem Wort Gottes kommen, hören, ist das Wort Gottes, was er sagt, für diese Lage, in der ich im Augenblick bin, genau das, was Gott sagen will. Gott kann mich durch einen anderen ausrichten. Gott hat schon durch Kindermund ausgerichtet. Das muss nicht genau ein biblisches Wort sein. Das kann auch ein ganz normaler Satz sein. Ich hatte mal vor, auch am Anfang meines Glaubenslebens, da gab es eine Person, die mochte mich als Christ nicht leiden. Die hat jede mögliche Dunkelheit ausgenutzt, meinem Auto einige Schrammen beizubringen mit dem Nagel. Und einen Tag bin ich dann wieder auf mein Auto, da war vorne über die Haube einmal so richtig schön mit dem Nagel drüber. Naja, da lachst du nicht gerade drüber und Halleluja rufst du auch nicht unbedingt dabei. Na, ich habe immer wieder geschluckt und gebetet und so weiter. Ich habe gesagt, Herr, ich vergebe der Person, die es gemacht hat. Ich habe gedacht, wo kann es passiert sein? Ist es da passiert? Habe ich das Auto immer woanders hingestellt. Aber ein paar Wochen später hatte ich wieder eine Schramme. Beide Seiten, die Haube und das letzte war dann hinten. Über die Klappe, über die... Und ich komme aus meines Vaters Haus und sehe hinten rüber mit dem Nagel. Und dann habe ich so einen richtigen Wutanfall gekriegt in dem Augenblick. Und wenn ich die erwische, so rief ich, ja. Und in dem Augenblick hat der Herr ganz klar zu mir gesprochen. Du sagst doch immer, das ist mein Auto, was regst du dich über mein Auto auf? Ich habe gesagt, Herr, alles was mir gehört, gehört dir.
Ja.
Ja gut, aber warum rege ich mich über das Auto auf? Ja. Dann habe ich gemerkt, ja, das waren nur Worte, was ich gesagt habe. Dann habe ich sofort, ist in Ordnung, Herr, ist in Ordnung, ich segne diese Person. Und dann habe ich angefangen, für diese Person zu beten, richtig intensiv zu beten. Nicht, weil sie mein Auto zerstört hat, sondern einfach für sie zu beten, um ihre Willen. Und das war interessant, in dem Augenblick hörte das auch mit den Schrammen. Gar nichts zu tun hatte. Und sagt, sag mal, ich habe deine vielen Schrammen gesehen. Könnte das jemand sein? Und er sagte einen Gedanken, der deinen Glauben hasst. Und in dem Augenblick, wo er das sagt, ein Ungläubiger, kommt mir eine Person ins Gedächtnis, die mich nicht aufstehen konnte, weil wir ständig für eine gewisse Sache gebetet haben, für eine gute Sache an sich gebetet haben. Und dann habe ich erst richtig angefangen, sie zu segnen, diese Person. Danach hatte ich einen Auftrag von einem Autohändler als Architekt und ich fahre hin und sage, gucken Sie sich das mal an, das ist mal mit dem Nagel gemacht. Also die Haube, beide Seiten und hinten der Klappe. Mhm. Sag ich, das hat man mit dem Nagel gemacht. Sagen Sie mir mal einen Preis, was brauchen Sie dafür, um das in Ordnung zu bringen? Da holt er seinen Meister her. Da sagt er, geht's heute richtig zu, da sagt er, wenn Sie mit 150 Mark einverstanden sind, machen wir Ihnen das dafür weg. Ich habe gedacht, 150 Mark, ich habe mir 1500 gerechnet. Ich sage, meinen Sie wirklich 150? Ja, für 150 machen Sie das weg. Ich habe 150 Mark bezahlt und ich habe das aus Gottes Hand genommen. Als ich angefangen habe, für diese Frau intensiv zu beten, um ihretwillen, hat Gott nicht nur es auffüllen lassen, ich habe danach nie wieder eine Schamme gekriegt, sondern er hat mir sogar jemand geschickt, der mir das für einen Sonderpreis behoben hat.
Gott ist gut.
Gott ist gut, absolut, absolut. Ja, aber was ich nochmal sagen wollte hier, dieser Mensch hatte das Rema für mich. Ein Ungläubiger hat nur gesagt, könnte das jemand sein, der dich wegen deinem Glauben hasst? Und dann gab Gott diese Person. Also, der hatte das Rema. Ungläubige Personen, wie auch Kinder, können dir Dinge sagen, wo du, die Kleine hat recht. Ja, ja, dann gebraucht Gott den Kindermund oder irgendeinen Ungläubigen, um dir zu reden. Also, verschließ dich niemals, indem du auf den Menschen guckst, indem du sagst, dem kann man doch so nichts abnehmen. Gott hat sogar schon durch Tiere geredet. Warum soll er nicht auch auf jede Art und Weise? Gott kann durch, das habe ich auch schon erlebt, Gott hat zu mir geredet durch einen Regenbogen. Ich war so entmutigt, einmal, bei Fischerbau war das damals noch, guck, ich stand oben im Büro, ich habe bis abends um 22 Uhr gearbeitet, ich war wirklich, war ausgelaugt und auf einmal erscheint ein herrlicher Regenbogen. Und Gott sprach, in diesem Regenbogen sprach Gott, ich bin mit dir.
Aber dieser Regenbogen, der hat solch eine Kraft gebracht. Solch eine Ermutigung gebracht. Also Gott kann auf viele Art und Weise dir einen Rema geben, verstehst du? Einfach zu dir reden zu wollen, einfach zu deinem Herzen reden zu wollen. Und genau das ist es. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, auch von Brot. Dein Magen wird durch Brot genährt. Sondern von jedem Rema, von jedem Reden Gottes, auf jede Art und Weise. Also erwarte für dein Leben dieses Reden Gottes. Erwarte, dass du von Gott auf diese Weise gesegnet wirst. Herr, wie soll ich, was ist die Lösung in diesem Problem? Herr, wie soll ich hier rauskommen? Herr, was ist die Antwort für diese Sache? In vielen, vielen Dingen will uns Gott Antwort geben. Auch in den kleinsten Dingen. Herr, soll ich diesen Pullover kaufen? Ist das gut wirklich? Herr, soll ich diese Jacke, diesen Anzug, soll ich diese Sache kaufen? Ist das genau das, was du für mich hast? Rede mit Gott und erwarte auch in deinem Herzen ein Reden, ein Ja, ein Nein, ein... Erwarte das. Und je kindlicher wir in dieser Art und Weise sind, je mehr werden wir erleben, Gott handelt auf diese Art und Weise. Und Gott kann, das macht er sehr gerne dann auch, einfach dir ein Wort lebendig machen, während du liest. Also versuch nicht, das ganze Wort anzunehmen, alles was du liest, sondern warte, was der Geist dir lebendig macht. Und genau das ist, von dem du lebst. Das macht dich stark, das macht dich gesund. Manche Menschen sagen, oh, die Bibel steht, sagt hier, dass Gott 30-fältig wiedergibt, 60-fältig bis 100-fältig wiedergeben wird. Oh, ich gebe jetzt mal 10 Euro dahin und Gott wird mir 30, 60 oder 100-fältig wiedergeben. Gott, ich nehme dich beim Wort, sagen sie dann. Du kannst ja Gott lange beim Wort nehmen. Erstmal ist das Motiv schon total faul. Du gibst aus dem falschen Motiv raus, aus diesem Motiv hat Jesus nie gehandelt. Und wir können uns nicht auf ein Wort stellen. Manche Menschen machen das auch, ja. Manche Menschen sagen, ich bin jetzt krank, ich nehme Gott jetzt beim Wort. Und dann sagen sie irgendwas. Natürlich ist es gut, Gott beim Wort zu nehmen. Ich will das Wort ja nicht, wie soll ich sagen, außer Kraft setzen. Es steht geschrieben, hier 7 Seiten hat Gott immer wieder, Jesus immer wieder gesagt, es steht geschrieben. Wir berufen uns auch auf das, es steht geschrieben. Aber manchmal gibt es mehrere Arten, wie Gott handeln will. Manchmal ist es dran, ich möchte euch mal eine Bibelstelle zeigen, schlagt mal bitte den Jakobusbrief auf. Jakobus 5.
Wo kommt der? Johannes? Hier ist der Johannes. Ja. Entschuldigung.
14 bis 16. Jakobus 5. Ja, 14 bis 16.
Ist jemand unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet, das im Glauben geschieht, wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es inständig ist.
Amen. Habt ihr das schon mal von dieser Situation aus betrachtet, dass diese Bibelstelle auch über Unvergebenheit spricht? In Verbindung mit Krankheit? Die Bibel spricht, hier ist jemand krank. Und es könnte ja sein, das wäre ja eine Möglichkeit, dass seine Krankheit mit Unvergebenheit zusammenhängt. Wenn er nun nicht vergibt und der Pastor oder wer es immer ist, der Beter salbt ihn mit Öl. Im Namen Jesu, wird er gesund werden? Nein, er wird nicht gesund werden. Es ist hier, deswegen sagt die Bibel hier, bekennt einander die Vergehung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also zuallererst ist das Vergeben, damit wir geheilt werden. Sonst kann es passieren, dass zwar die Ölsalbung da ist, aber der Herr steht nicht hinter der Sache, weil der andere Schritt nicht genommen wurde, nämlich das Vergeben. Und die Krankheit wird bleiben.
Jetzt, und hier könnte jemand sagen, die Bibel sagt doch, ach, du hast Probleme jetzt mit deinem Rücken, die Bibel sagt doch, die Kranken sollen mit Öl gesalbt werden, dann seien wir dich doch mal mit Öl. Mhm. Und du rufst den nächsten Tag an, wie geht's dir? Das ist immer noch so wie vorher. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir müssen Gott ernster nehmen bei der Sache. Wenn wir, ich habe so dieses Wort Erfolg im geistlichen Bereich nicht gern, weil es Erfolg ist nicht kaufbar, ist nicht machbar. Aber wir müssen die Schrift mehr beachten, auch diese anderen Bereiche der Schrift. Mhm. Prüf doch mal als nächsten Schritt, könnte es sein, dass du irgendeinem Bruder oder einer Schwester oder irgendeinem Bekannten oder Verwandten in Unvergebenheit bist. Prüf es doch einfach. Und wenn das der Fall ist, dann sag, vergib ihm. Oder sprich auch darüber, gibt es Gründe, dass du sagst, gibt es Gründe, wo du sagen könntest, ich könnte dem nicht vergeben. Auch da sollte man manchmal drüber sprechen. Dass man einfach seine falsche Denkweise auflösen kann, ihm helfen kann dabei. Mancher, der sagt, ich kann dem nicht vergeben, der hat mich so verletzt mit seinen Worten. Und dann müssen wir einen Schritt weitergehen und darüber sprechen auch. Und sagen, was hat er denn gesagt? Was hat er denn, dass wir ihm weiterhelfen können? Dass wir ihm weiterhelfen können, dann doch zu vergeben. Aber hier ist dieser Zusammenhang. Tun wir das eine nicht, wird das, was Gott geplant hat, nicht zur Ausführung kommen können. Obwohl Gott Heilung will, 100% Heilung will, wird in dem Fall keine Heilung geschehen, bevor nicht viel Vergebung getan wurde. Mhm. Bekennt nun, Vers 16, einander die Vergebung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also, und darum, es wäre gut, wir wachsen immer mehr hinein in die ganze Sache, dass wir auch da, bevor wir mit Öl salben, ich mache das auch noch zu wenig, zuallererst mal eine Weile vor Gott stehen und sagen, lass uns doch mal beten. Sollen wir hier nur mit Öl salben oder gibt es hier einen Grund? Lass uns dafür beten. Lass uns mal vor Gott stehen jetzt. Bevor wir mit Öl salben, vielleicht kriegt derjenige jetzt eine Offenbarung, oder ist die Gerda oder Anita, meine Frau, war mal eine Zeit lang krankweise und unserem Kind nicht vergeben hat. Unserer ältesten Tochter nicht vergeben hat. Hat sie gereizt und hat sie nicht vergeben. Und er hat sie Rückenprobleme gehabt. So schlimm, dass sie nicht auf dem Bett ausstehen konnte. Und dann hat Gott zu ihr gesprochen, vergib deiner Tochter. Und dann hat sie angefangen, hat sie die Kleine hergerufen, hat ihr vergeben. Und dann wurde ihr Rücken schon zur ersten Hälfte besser. Und dann hat Gott ihr noch eine zweite Person gezeigt, als sie mit der das auch mal abgeschlossen hatte, war ihr Rücken wieder in Ordnung.
Man darf mal sagen, andererseits, wenn Menschen älter werden, werden sie automatisch, sind sie auch viele krank. Noch jetzt am Dienstag über Anita Krankenhaus, da ist mir gerade so aufgegangen. Fast nur alte Menschen habe ich festgestellt, zwischen 70 und 90, 80% Frauen kann man sagen, die alle krank sind, aus irgendwelchen Gründen im Alter. Kann man doch jetzt nicht sagen, die alle irgendwie irgendwelchen Gründen haben, oder?
Nein, das ist ja der Unterschied zwischen dem psychischen und den physischen Sachen. Also wenn du dir das Bein gebrochen hast, dann ist das bestimmt nicht mit Unvergebenheit, sondern nur vielleicht mit Vorsicht oder was zu erklären.
Das sind ja jetzt Menschen, die alter im Krank werden.
Ja.
Aus verschiedensten Gründen. Ne? Die Krankheiten sind ja meistens Krankheiten. Wie oft kann man das denn dann schließen, dass man ein alter Krank
wird? Ich würde grundsätzlich gar nicht rausschließen. Wenn ich mich da hineinlenke in die Sache, da gibt es bestimmt viele Gründe. Aber wir müssen erstmal fragen, wie viele Menschen fragen denn ernstlich überhaupt nach Jesus, von denen, die da sind? Wie viele wollen das Wort Gottes überhaupt wissen? Oder auch von vielen, auch von Christen muss man sagen, wer von den Christen ist denn wirklich bereit, auch sich selbst erstmal zu richten? Um seiner selbst willen auch, das ist ja zum Segen für ihn. Man muss da auch oft mal sprechen, dass Vergebung ja ein Teil von dessen ist, was Jesus auch gesagt hat. Vergeben wir nicht, kriegen auch wir unsere Dinge nicht vergeben. Oder wenn wir Matthäus 18 uns mal angucken, wo die Bibel auch davon spricht, von diesem Gleichnis dieses Scheißknechtes, dem alles erlassen wird und dann zu jemand hinkommt und er erlässt ihm den kleinen Teil nicht an Schuld, der an ihm hat, und wo die Bibel da sagt, dass er in das Gefängnis geworfen wird und der Folterknechte kommt. Was sind diese Folterknechte, die ihn dann foltern? Was wollte Jesus mit diesem Volk der Knechten ausdrücken? Er spricht in jedem Fall von Unvergebenheit. Und das spricht er sogar, wenn ihr von Herzen nicht vergebt. Manche Vergebung geschieht zwar mit dem Munde, aber nicht mit dem Herz. Ich kann ein Lied von singen. Ich weiß von mir selbst von diesen Dingen. Wie ich nachts geträumt habe und eine Frau, die mir wirklich Schaden zugefügt hat, der bin ich im Traum im Lebensmittelgeschäft begegnet. Ich habe hinter ihr gestanden, habe ich umgedreht, habe ihr gesagt, weißt du eigentlich, was du mir angetan hast? Und dann bin ich aufgewacht. Aber ich habe allen Menschen gesagt, ich habe dir vergeben. Gott sei Dank hat Gott einen Traum geschickt, wo er gezeigt hat, nur mit dem Mund habe ich ihr vergeben. An meinem Herzen war noch Groll und Bitterkeit. Also, ich würde mich mit solchen Themen nur beschäftigen, denn wirklich, wenn ein Mensch wirklich danach fragt, gibt es Hoffnung für meine Krankheit? Kann ich die loswerden? Dann würde ich in jedem Fall sagen, ich glaube ja. Ich glaube, dass Jesus eine Lösung für jede Krankheit hat.
Das ist ja nun auch schon wieder irgendwo ein kleines Zeugnis. Anita hat mich vorhin angerufen und hat mich gebeten, unbedingt für Jörn Hartkopf zu beten. Also das ist ganz aktiv, er spuckt Blut. Das ist eine absolute Notlage, die von seiner Mutter hat Anita angerufen.
Wer?
Seine Frau.
Seine Frau. Hartkopf los. Wir sollten unbedingt heute Abend für ihn beten.
Für wen?
Für wen? Für den Hartkopf.
Ja.
Wer ist seine Frau da?
Ja.
Den kenne ich nämlich.
Der
war noch im MSB, ne? Ist der nicht vom
Dorf hier, ne? Der kommt nicht aus dem Ort, der kommt aus Wettensee.
Ja, meine ich doch, das Dorf Wettensee.
Achso, das habe ich nicht gehört. Das werden wir noch zum Schluss tun. Gehen wir nochmal in den Thessalonicher Brief. Zweiten Thessalonicher Brief. Zweite Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Verse 1 bis 4.
Bin ich dran?
Du bist wieder dran.
Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei.
Amen. Was ist hier passiert? Jetzt sind Menschen gekommen, Lehrer gekommen, geistliche Lehrer gekommen. Das können wir lesen in Vers 2. Paulus musste die Thessalonicher wieder festmachen, indem er auf etwas anderes hinwies. Diese Leute sind gekommen durch Wort, noch durch Wort, noch durch Brief. Ja, er hat darauf hingewiesen, wenn sie euch Briefe schreiben, wenn sie euch das Wort lehren, es ist in jedem Fall nicht durch den Geist Gottes gelehrt, es ist durch den Verstand ausgelegt. Denn sie haben gesagt, der Tag des Herrn ist da. Der Tag des Herrn kommt, guckt mal auf diese Dinge, die jetzt geschehen. Das ist der Tag des Herrn. Was sagt Paulus hier? Stopp. Paulus lehrt durch den Geist und weist auf gewisse andere Dinge hin. Deswegen sagt er dann in Vers 3 und 4 diese Dinge, das geht ja noch weiter, bis Vers 12. Das wollen wir jetzt aber nicht lesen. Er weist auf andere Dinge hin, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart wird, der Sohn des Verdammens, der sich erhebt über alles, was Gott heißt und so weiter. Das heißt, Paulus lehrt nicht das Logos, sondern hier das Rhema. gewisse Lehrer haben sie in die falsche Richtung geführt. Und Paulus hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Und das passiert immer dann, wenn wir mit dem Verstand an Dinge rangehen. Immer dann, wenn wir mit dem Verstand, ich will, an dem Verstand ist nichts Negatives. Aber wenn der Verstand nicht unter der Führung des Geistes Gottes bleibt, einer gebraucht den Verstand immer, entweder der Teufel oder der Herr. Und wir müssen unter die Führung des Geistes Gottes stehen. Herr, erleuchte mein Verstand. Herr, gib mir Licht über diese Dinge. Die Bibel sagt in Jakobus 1, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum. Und Gott wird gerne geben. Also wenn wir nicht genügend Weisheit haben für diese Dinge, unser Verstand braucht Weisheit, lass uns beten dafür. Auf einmal kriegst du, ja, so muss ich es machen. Ja, so muss ich es anpacken. Ja, so ist es. Und dann sagen andere, oh, hast du das aber schnell hingekriegt. Wie hast du das gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen? Und dann ist es auch dran, Gott die Ehre zu geben für das, was du getan hast. Ja? Das macht alles, dieses Rema, das macht der Geist Gottes, der die Sache lebendig macht. Auf jede Art und Weise. Aber sie baut auf dem Wort auf. Der Geist Gottes baut immer auf die Schrift auf. Wir können also nicht die Schrift ohne, auch wieder hier gehört wieder ein Zusammenhang, die Schrift ohne den Geist, die tötet. Ohne den Geist Gottes. Der Geist Gottes ohne die Schrift wird schwärmerisch, wird in die Irre. Ich habe schon, finden wir auch im Kolosserbrief. Ach, das eine, haben wir noch ein paar Minuten, das, da gucken wir auch noch mal rein. Kolosser 2. Die Verse 16 bis einschließlich 19.
So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus.
Danke, wir gehen sofort weiter. Was ist hier passiert? Guckt euch mal diese Bibelstelle an. Hier sind Menschen gekommen, die haben andere gerichtet. Es steht doch geschrieben, Schweinefleisch solltest du nicht essen, die Tiere sind unrein. Sie haben andere gerichtet wegen Essen. Oder wegen was für Dinge noch? Wegen irgendwelcher Feiertage. Was? Du hältst den Sonntag? Die Bibel sagt, du sollst den Schabbat halten. Wir wissen, dass eine gewisse auch Gemeindegerichtung gibt, die ganz besonders auf diesem Gebiet noch sehr stark sind. Sie lehren, kein Schweinefleisch zu essen. Sie lehren, nicht den Sonntag zu halten als Feiertag, sondern den Schabbat, den Sonnabend. Zeiten als Feiertag. Und Paulus sagt, da hat dich niemand drüber zu richten. Über diese Dinge. Er sagt, die sind nur ein Schatten der zukünftigen Dinge. Sie sind nur etwas Symbolisches, sie schatten etwas ab. Gut, lesen wir mal weiter.
Vers 18,
ja.
Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken.
Genau. Wir sehen, hier kommen gewisse Dinge zusammen. Zuallererst sagt Paulus hier, hier geht es um deinen Kampfpreis. Wenn du den in Kürze bist du deinen Kampfpreis los, wenn du diesen Leuten zuhörst. Diese Leute haben im Grunde genommen nur Gesetz gelehrt. Sie haben nicht den Sinn dahinter gesehen, den Jesus bringen wollte. Der Sinn war einmal um den Feiertag willen, einmal, dass du einen Ruhetag hast, wo du wirklich ausruhst, wo du wirklich zur Ruhe kommst, wo du Zeit hast, dich auszuschlafen, wo du Zeit hast, wirklich dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Die Leute haben wirklich 6 Tage voll gearbeitet, nicht so wie heute.
Aber das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass die Menschen also wirklich den 7. Tag brauchen, um sich auszuruhen.
Ja. Aber ob du dich nun am 6. Tag ausruhst oder am 7. Tag ausruhst, das bleibt dem Körper relativ egal. Aber hier drückt er etwas aus im Vers 18. Der seinen eigenen Willen tut. Von Menschen, die haben nur ihren eigenen Willen hier in den Gedanken. Lasst euch um den Kampfpreis von niemandem bringen, der seinen eigenen Willen tut. Und jetzt geht es weiter, zwar in sich in der Bibel gut ausgedrückt, in Demut und Anbetung von Engeln, der auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen haben will. So, jetzt geht es in Dinge hinein, die gehen ins Schwärmerische. Der hat Dinge in Visionen gesehen, die gründen sich aber nicht auf das Wort Gottes oder auf die Offenbarung des Geistes, sondern auf seine Wünsche, auf seine Vorstellung. Ihm ist egal, ob Gott das so sieht, wie er es sieht. Er will es einfach nur so sehen, wie er es sieht. Er baut sich seine eigene Traumwelt auf. Er baut sich seine eigene Scheinwelt auf. Und ich kann euch immer wieder nur sagen, durch so etwas sind ganze Gemeinden kaputt gegangen. Lehrer, sogar Leiterschaften, haben ihre eigene Geisteswelt, ihre eigene Vorstellung aufgebaut und haben ganze Gemeinden mit in den Sumpf mit reingerissen. Wir müssen in Gottesfurcht vor Gott stehen und das tun wollen, was Gott will.
Sagt man da einen Scharlatan dazu?
Würde ich nicht, ich weiß es nicht, würde jetzt. In jedem Fall genau das, was er schickt, er seinen eigenen Willen tun will. Es geht um seinen Willen, es geht nicht um Gottes Willen. Wenn Gottes Wille ist, dann wird die Gemeinde, das sagt die Bibel, im Apostelgeschichte, war es dabei, dass die ganze Gemeinde kaputt gehen sollte. Und selbst ein Gesetzesgelehrter sagt, lass die Christen, lass die. Wenn das nicht von Gott ist, geht es von selbst kaputt. Wenn das von Gott ist, werdet ihr es nicht zerstören können. Wenn wir was tun, was in Gottes Willen ist, wird die Sache immer Halt haben. Die Sache wird bestehen bleiben, die kann durch Schwierigkeiten gehen. Aber die Sache bleibt, weil sie von Gott ist. Und darum sind wir mit Gott immer auf der richtigen Seite, auf der Siegerseite. Aber wenn wir unseren eigenen Willen durchdrücken wollen und die herrlichsten Visionen uns einfallen, oh, das würde ich so gerne tun. Oh, ich würde das so gerne, dass es so ist. Oh, das wäre so super, wenn es so wäre. Ich habe mal einen Christen davon reden, und er hat eine Berufung gekriegt, eine Vision von Gott, ja, wie Gott ihn gebrauchen will. Und Gott wollte ihn in eine Mission haben. Und dann hat er gebetet, er ist in einem Altersheim gelandet. Und er sollte erstmal beginnen. Und dann hat der Leiter des Altersheimes ihm gesagt, Sie kann ich gut gebrauchen, wissen Sie, unsere Toiletten sind so oft verstopft. Sie dürfen in Zukunft die sauber machen. Und was hat er gesagt? Ich bin als Missionar berufen. Das war ihm einfach zu dreckig, diese Arbeit. Und dann ist er ins Gebet gegangen, hat er zu Gott gesagt, Gott, du hast mich als Missionar aufs Missionsfeld berufen. Und Gott hat gesagt, diene mir hier, wo ich dich hinstelle. Demütige dich. Und dann weiß ich noch heute, ich habe das Zeugnis gehört, dann hat er gesagt, jedes Mal, wenn die Toilette verstopft war, habe ich meinen Ärmel hochgekrempelt, bin da rein mit der Hand, habe gesagt, im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Und dann hat er die Toiletten sauber gemacht. Die verstopften Toiletten. Und als er ein halbes Jahr das getan hat, dann hat Gott die Sache beendet, weil er etwas gelernt hatte. Und dann hat Gott ihn aufs Missionsfeld gerufen. Aber erstmal musste er durch diese Sache durch. So, wenn er seine eigene Vision gesponnen hätte und er wäre gegangen, er wäre nie in seine Berufung gekommen. Wir dürfen nicht unsere Vision suchen in unserem eigenen Willen. Manche möchten ihren eigenen Willen durchsetzen. So will ich das jetzt. Lass los. Unser eigener Wille wird immer zu Zerbruch gehen. Es wird immer schlimm enden. Aber wenn wir Gottes Willen suchen, wird es immer im Segen enden. Und darum heißt es, ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches. Das ist der Eigenwille. Und nicht festhält am Haupt. Gut. Die nächsten Verse, wenn ihr die lest, da braucht ihr eine neue Übersetzung zu, die Verse weiter hier im Kolosser. Da heißt es, wenn ihr nun den Elementen der Welt gestorben seid, das steht im Grundtext, wenn ihr den Geistesmächten dieser Welt gestorben seid. Das machen die Geistesmächte. Die Geistesmächte dieser Welt, die lehren dich das alte Testament, die wollen dich ins Gesetz hineinführen, anstatt in die Freiheit. Aber Jesus führt in die Freiheit des Geistes. Dann fängst du plötzlich an zu verstehen, was nur symbolisch gemeint ist in der Schrift. Und du verstehst dann plötzlich, was nicht symbolisch gemeint ist, sondern was wirklich, wortwörtlich gemeint ist. Vor vielen Jahren, fast 18 Jahre her, hat sich eine Frau bei uns zur Seelsorge angemeldet. Vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Die wollte kommen, die hat gesagt, ja, was haben Sie denn für Probleme? Hat sie gesagt, dass sie nur noch ein Auge hat. Ja, sag ich, wie sind Sie dazu gekommen? Nur noch ein Auge, haben Sie sich irgendwo gestoßen oder so? Nein, sagt die Bibel, sagt, wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde reizt, dann reiß es raus, und das habe ich getan. Ich habe so einen Schreck gekriegt. Ich habe gesagt, ich werde Sie nicht zur Seelsorge nehmen. Der Fall ist mir zu hoch in der Sache. Weil sie einfach religiös gehandelt hat. Die hat nicht auf den Geist Gottes gehört. Sie muss wahrscheinlich ziemlich krank gewesen sein. Aber sie hat sich wirklich das Auge rausgerissen, wie es in der Schrift steht. So kann die Schrift es nicht meinen. Das meint symbolisch, das können wir nicht wortwörtlich verstehen. Der natürliche Menschenverstand weiß das hier schon. Aber wir sehen, nur der Geist Gottes führt in die Freiheit. Der Buchstabe tötet. Amen.